Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge der Tatort-Pessimisten. Mein Name ist Christopher und ich begrüße bei mir den Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Wir besprechen den Polizeiruf-Zweiteiler Wendemanöver, der letzte und vorletzte Woche in der ARD lief. Und ja, was soll ich sagen, was für ein Durcheinander an Handlung. Ich hab mir das mal jetzt zusammengeschrieben, was in diesem Tatort passiert, weil wahrscheinlich auch einige Hörer, die den Zweiteiler des Polizeirufs gesehen haben, nicht ganz mitgekommen sind. Also in Magdeburg stirbt die Frau des Juniorchefs beim Brandanschlag der Firma. Und in Rostock wird der Prokurist dieser Firma gleichzeitig erschossen. Und dieser Prokurist hat aus unerklärlichen Weisen 100.000 Euro auf seinem Konto seit kurzem. Und dann ermittelt Rostock und tippt auf dem Handy des toten Prokuristen die letzten Nummern ab und landet bei der Kommissarin in Magdeburg. Und in Magdeburg erinnern sie sich, dass diese Firma irgendwas mit Verbrechen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit, also mit der Treuhand, zu tun hatte. Und einer der Ermittler, der von Silvester Groth gespielt wird, war früher bei der ZERF, also die sich mit solchen Fällen auseinandergesetzt hat, und besucht einen ehemaligen Kollegen, der jetzt im Gefängnis sitzt, weil er angeblich eine junge Frau vergewaltigt hat. Aber Prokurist, was
Entschuldigung, ist also so, du machst da, glaube ich, gerade, also ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, du bringst da gerade ein paar Sachen durcheinander. Also der ehemalige Kollege war quasi gerade frisch aus dem Knast raus.
Genau, der war eben raus.
Und das Handy, was eben dann in Rostock geklingelt hat, das ist dann eben bei diesem anderen Fall, also bei dem Brandanschlag, glaube ich, gefunden worden. Und ja, und so sind diese zwei Polizeiteams Rostock und Magdeburg zusammengekommen.
Jetzt habe ich von der Daniele Isos gerade einen wütenden Tweet bekommen, dass ich Prokurist gesagt habe. Heißt das denn anders? Prokurist? Nee, ist schon richtig. Genau, und dieser ehemalige Kollege sitzt im Gefängnis, saß im Gefängnis 20 Jahre lang, weil er angeblich eine Frau vergewaltigt hat, aber das scheint sehr unwahrscheinlich, weil er offensichtlich schwul ist und auch eine Beziehung mit dem Kommissar hatte, oder immer noch ein Verhältnis mit dem Kommissar jetzt anfängt, der ja jetzt auch aufgehört hat. Das war ja sein letzter Fall.
Mhm.
Moment. Muss gerade kurz nachschauen, wie der heißt. Silvester Groth. Silvester Groth. Jochen Drexler heißt der Kommissar, genau. Und der fängt jetzt auch wieder ein Verhältnis mit dem ehemaligen Kollegen an, der jetzt aus dem Gefängnis ist. Und wo ist Bukow, also der von Charlie Hübner gespielte Kommissar, der ist Rostock, genau. Und der kennt einen der Tatverdächtigen aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht mehr bekannt sind. Und der erste Teil endet ja damit, dass er irgendwie mit dem Elektroschocker schockiert wird. Mhm. Und dann
kann ich dir kurz?
Ja?
Entschuldigung. Also ich will dir schon wieder nicht ins Wort fallen. Bukow kennt den Täter. Einfach aus dem Grund, weil der Täter eben bei seinem Vater im Boxcenter, Boxstall, wie auch immer man das nennen darf, da wohl einen ausgeht und da wohl trainiert und da wohl auch kurz vor der Tat wohl gewesen sein muss. Ja.
Okay. Ja, und er wacht dann auf und sieht, wie der Verdächtige tot erschossen wurde. Also tot bei ihm im Auto liegt. Der hat irgendwie die Tatwaffe in dem Schoß liegen. Und der zweite Teil beginnt damit, dass er das irgendwie alles verschwinden lassen will, aber der Chef der Sicherheitsfirma, die mit dieser, also es gibt irgendwie einen Chef von Rheingold, neues Rheingold, oder nur Rheingold heißen die, Rheingold Security und
Rheingold.
Genau.
Mhm.
Und der versteckt dann die Waffe so, dass sie von der Polizei ganz leicht gefunden wird und natürlich sind Bukows Fingerabdrücke drauf. Und er wird jetzt verdächtig, den Typen umgebracht zu haben. Und der Großteil dreht sich ja dann darum, der zweite Teil Bukow zu finden. Ja, und am Schluss stellt sich dann raus, dass halt diese Firma Waffengeschäfte nach Angola gemacht hat.
Somalia.
Somalia. Und das über diese Sicherheitsfirma abgewickelt hat. Oder der irgendwie damit drin hängt. Und dann stellt sich ja noch heraus, dass der Chef von der Sicherheitsfirma früher bei der Stasi war und in den Westen ausgewandert ist, um für die Stasi dort eine Scheinfirma aufzumachen, um im Westen zu spionieren. Und der Sohn...
Da sogar eine Scheinehe.
Genau, und Scheinehe.
Ein Scheinsohn hatte.
Genau, der Scheinsohn, der ist irgendwie so ein super Öko und fängt dann an, mit der Kommissarin rumzuknutschen. Und und der Sohn hat dann den Prokuristen erschossen, weil der ihn erpresst hat. Deswegen hatte er diese 100.000 Euro. Und der Juniorchef hat den Brand in der Firma gelegt, weil er es seinem Vater heimzahlen wollte und der Tod seiner Frau war unabsichtlich.
Nee, schon wieder falsch.
Sondern es ist wirklich verwirrend, dieser...
Ja, also ganz ehrlich, kommen wir gleich dazu. Also er hat den Brand eigentlich gelegt, damit das, also seinen Worten nach, damit die alle Computer mitnehmen und da endlich mal drauf gucken und schauen, was eigentlich in der Firma alles los ist, also beziehungsweise mitbekommen, was in der Firma alles los ist. Eben diese ganzen Waffengeschäfte und diese ganzen krummen Nummern und so. Und er hatte einfach keinen Bock mehr drauf, dass die Firma eben auf die Art und Weise Geschäfte macht und dass seine Frau dabei ums Leben gekommen ist, war halt ein Unfall, ein ungewollter, der Schauspieler dann auch, indem er halt sehr, sehr leidend aussah, ja, eben so darstellte, dass er dann halt völlig fertig war und ständig besoffen und durch. Dazu kam dann eben noch die Tochter, also quasi die Enkelin des Firmenchefs. Die hatte was mit so einem, mit so einem linken Öko, naja, Öko nicht, aber halt mit, einem Mitglied der linken Szene, der kurzzeitig eben auch in der Firma gearbeitet hat und da aber allerdings dann rausgeflogen ist und der eben der erste Verdächtige eben bei dem Brandanschlag gewesen ist. Es kam dann eben später raus, dass die Enkelin, / Tochter, mit dem wohl was hat und dann eben auch kurz nach dem Brand eben in der WG, in diesem linken Wohnzirkel da aufgegriffen worden ist und du sagst schon.
Ja, das aber Ganze, ich glaube, dieser Linke hat doch nur in den ersten 15 Minuten eine Rolle gespielt.
Nö, der war auch in der zweiten Episode noch öfter mal mitzusehen. Du sagst schon echt, es war eine so komisch verworrene Räuberpistole.
Das stimmt. Räuberpistole ist sehr gut. Also dieser Titel war ja ganz lustig, Wendemanöver, also in Anspielung auf die Wende. Das war ganz interessant, aber mir kam es alles so vor, um jetzt mal in die Bewertung überzuleiten, weil ich glaube, den Inhalt haben wir jetzt mehr oder weniger zusammengefasst. Mir kam es so vor, als wäre das alles irgendwie ein ARD-Radio-Tatort. Weil solche komplizierten Handlungen hat man eigentlich nur in Hörspielen oder habe ich bisher nur in Hörspielen gehört. Weil ich glaube, da man mit komplizierten Handlungen besser klarkommt als beim Fernsehen, weil man bei solchen Hörspielen sich meistens mehr konzentriert. Oder so mache ich das auf jeden Fall. Und ja, es war halt alles, man hat sich halt gedacht, was passiert da? Dann, okay, wenn jetzt Leute schon den Polizeiruf länger schauen, dann kennen sie wahrscheinlich die einzelnen Kommissare besser, aber ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt zu Magdeburg gehört, wer zu Rostock gehört.
Also ja, habe ich mich auch teilweise überhaupt nicht mehr ausgekannt, weil ich auch fand irgendwie die zwei Kommissarinnen, also bis auf die Länge der Haare, sich doch ziemlich ähnlich gewesen sind. Und da bin ich teilweise echt auch ein paar Mal durcheinander gekommen, eben weil ich den Polizeiruf auch nicht jetzt so häufig und so krass verfolge. Und ja, ich bin da ständig irgendwie durcheinander gekommen. Und wer gehört jetzt eigentlich zu welchem Team? Und wo sind die jetzt gerade in Rostock oder in Magdeburg? Oder wer hat jetzt nochmal was gemacht? Und welche Firma war das jetzt? Und ja, wer ist da jetzt Chef? Da gab es ja dann noch das verworrene Zeug, dass der Chef irgendwie gerade im Urlaub war und dann eben irgendein anderer Kommissar da quasi die Chefrolle übernommen hat. Und
ja.
Also, das war, also ich fand das echt anstrengend.
Ja, es war einfach einfach verwirrend. Also hinzu kam ja noch, dass ich dann aus lauter Verwirrung dann einfach den zweiten Teil abgeschaltet habe. Hab gedacht, das schaue ich mir dann in der Mediathek an. Haha, Pustekuchen. Mediathek ist nur von 22 Uhr bis 6 Uhr offen.
Von 20 Uhr.
Ja, okay, aber trotzdem. Ja. Also man kann den Tatort und Polizeiruf offensichtlich, mir war das unterschwellig bewusst, aber nicht in die, ich habe damit noch nie aktiv ein Problem gehabt. Man kann es den Tatort und Polizeiruf in der Mediathek nur von 20 bis 6 Uhr morgens schauen, wegen Kindern.
Weißt du, wo die Altersfreigabe übrigens, weil du sagst wegen Kindern, wo da die Altersfreigabe liegt?
Ich glaube bei 12. Ja, weil
ja.
Wenn es also, 16 wäre, wäre es ja 22 Uhr.
Ja, das ist so.
Das hatte ich früher, das war früher bei Game One auf der Seite so, dass man, manche Game One Folgen nur nachts schauen konnte. Weil da halt Spieler ab 18 oder so gezeigt wurden.
Mhm. Also, es war ja noch früher, bei Giga, wo ja der ganze Haufen, also ein Großteil des Haufens von Game One halt irgendwie herkommt, zumindest von den Hauptmoderatoren, war es ja dann so, dass dann irgendwie von 21 oder 22 Uhr bis 23 Uhr so quasi der erste Teil lief. Und dann ab 23 Uhr dann der zweite Teil, wo dann halt im zweiten Teil dann doch nochmal ganz andere Spiele gezeigt worden sind, als eben in dem vorhergehenden Teil in der ersten Stunde.
Natürlich haben alle Kinder, die nicht alt genug waren, pflichtbewusst abgeschaltet ab 23
Uhr. Ja, nee, die waren ja zu der Zeit schon gar nicht mehr wach, weil die dürfen ja sowieso nicht so lange aufbleiben.
Genau.
Ja, ist total albern.
Ja, ich habe es dann irgendwie auf YouTube geschaut in 240p. Auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich mir jetzt auch nicht noch irgendwie anderthalb Stunden von dem Schmarrn antun wollte.
Mhm. Also ich gebe dir dann nachher mal nicht einen Link weiter, wie ich mir das angeguckt habe. Wobei, da wurde es dann schon wieder lustig, weil dann wurde das Ganze nämlich ein bisschen überschaubarer.
Mit Hörer, mit
Blinden? Ja, ich habe es dann mit sehbehinderten Kommentaren geschaut.
Ja, das ist immer lustig.
Ich fand's, also es war dann auf einmal doch wesentlich durchschaubarer, lustigerweise.
Ja. Ja, weil dann auch immer die Namen gesagt werden, die gerade auf dem Bildschirm sind.
Ja, genau. Und weil die Gesichter für dich halt nicht dauernd eindeutig zuordnenbar sind erstmal. Und aber wir wollen natürlich jetzt niemanden dazu anhalten, da irgendwie auf komischen Wegen in diesem Internet da irgendwelche Sachen zu schauen aus der Mediathek. Und wie gesagt, ich gebe dir den Link auch nicht weiter.
Okay. Es ist gut so. Hast du eine Bürgerpflicht getan.
Natürlich.
Was ich positiv fand, wir müssen ja loben auch. Ich mag Charlie Hübner sehr. Ich habe den letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, es gab auf jeden Fall einen Film, der heißt The Bank Lady oder die Bank Lady ist ein deutscher Film. Und es geht um die wahre Geschichte der ersten weiblichen Bankräuberin der Bundesrepublik Deutschland.
Okay, ganz kurz, helf mir noch mal kurz auf die Sprünge.
Charlie Hübner war Bukow.
Bukow, okay.
Und dort hat er den Komplizen der Banklady gespielt. Also auf jeden Fall, Banklady ist ein sehr schöner Film, sehr, sehr deutsch der 60er Jahre, also mit Hornbrillen und Nylonstrumpfhosen und alles, was man da halt so hat. So ein Wirtschaftswunderfilm einfach.
Okay, also ich fand auch, der Schauspieler hat auf jeden Fall was. Die Rolle ist für mich schon so ein bisschen mehr so Richtung, also trotz des Lobes, schon so ein bisschen Kritikpunkt, finde ich.
Wieso?
Weil ich so den Eindruck habe, jetzt auch so durch die letzten Tatorte und jetzt eben wieder beim Polizeiruf, dass irgendwie jede deutsche Krimiserie so diesen Shady Cop hat, der so eigentlich ja schon ein guter ist und sein Zeug macht und eben Sachen aufklärt, aber das eben mit völligen hirnrissigen und total zweifelhaften Methoden. Und dann noch dazu kommt eben der Vater von Bukow, der halt irgendwie den Boxstall hat, aber dann eben auch hintenrum noch haufenweise irgendwelche krummen Geschäfte macht. Ja, ich glaube, der Typ, der dann in dem Auto erschossen worden ist, der hat da auch irgendwie noch, ich glaube, irgendwelche Drogen oder Anabolika-Sachen, Geschäfte laufen gehabt, weswegen der Vater dem irgendwie noch ans Leder wollte und weswegen Bukow den eben zu seinem, bevor er ihn auf die Wache schafft, dann eben nochmal bei seinem Vater vorbeibringen sollte. Und das war irgendwie alles so, ja, eben Räuberpistole. Und das mit dem Shady Cop, finde ich, ist halt schon irgendwo ein Kritikpunkt, den sich die Serien schon irgendwo ein bisschen gefallen lassen müssen. Weil, ja, das ist halt absolut überhaupt, also, ja gut, es ist eine Fernsehserie, aber es ist halt irgendwie so fernab der Realität.
Ja, also ich fand es ja noch irgendwie witzig, als er dann die Psychologin bestochen hat,
Das war noch lustig.
mit 1000 Euro und hat gesagt, die
Ja,
schauen
so,
ja
sonst
sonst
schauen
auch
sie doch.
tiefer.
Ja, das fand ich ja noch lustig. Gut, mit der Psychologin, da hätte man vielleicht dann auch noch mal irgendwie die Vorstory kennen müssen. Der wurde halt aus irgendeinem Grund irgendwie suspendiert und musste dann halt irgendwie da bei einer Psychologin dann halt Stunden nehmen, weil er wohl irgendwie so ein leichtes Aggressionsproblem hatte, was ja in der Serie dann immer wieder so Thema war.
Ein leichtes Fluchproblem. Ich glaube, in der ersten 5 Minuten des zweiten Teils hört man nur Scheiße sagen am Stück.
Naja, gut, aber ich meine, da lag gerade ein Toter
Ja,
direkt neben ihm
ich muss
und
über den Dialog sagen, Scheiße, 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 Scheiße. Und dann kriegt er so das Drehbuch, okay, ich sage jetzt 5 Minuten lang nur Scheiße.
ja, das wird ja dann meistens irgendwie getrennt gedreht. Also das heißt, du stehst da jetzt nicht 5 Minuten am Stück da und sagst nur Scheiße.
Ja, wenn es halt 5 Minuten die Szene geht.
Okay, dann ja. Ja, nee, zum großen Ganzen. Also ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, um da jetzt auch mal ein bisschen Richtung Wertung zu gehen, dass irgendwie der Polizeiruf so ein bisschen sein wollte, so, ja, es muss halt irgendwie alles höher, schneller, weiter, eben zum Tatort sein und irgendwie alles größer und alles noch vertrackter und irgendwie noch komischer. Pflichtprogramm scheint jetzt auch bei TV-Krimis zu sein, dass da halt immer ein Selbstmord dabei sein muss. Also der quasi ehemalige
Ja.
Kollege, der dann eben wegen der Vergewaltigung da im Knast saß, wegen der angeblichen, ja, der hat sich dann selber umgebracht. Kurze Zeit später ist man dann drauf gekommen, dass man die Frau, dass die Frau dann auf einmal auch nur eine Rolle gespielt hat, die da eben in dem ganzen Netz drin hing und dass die große Verschwörung, die eben der Frey gesehen hat, Ferdinand Frey in der Serie, ja, dann eben da auch noch irgendwie jetzt die Frau oder die Freundin von dem, glaube ich, dem Prokuristen gewesen ist und dann ist das auf einmal auch aufgeflogen und da kam dann eben später noch raus, ja, warum sie das gemacht hat. Die hat auch irgendwie 10.000 Euro, also Euro dafür nee, Mike? Ja, ich glaube Mike. Ja, klar, war ja nach der Wende, war ja noch kein Euro. Dafür gekriegt und hat sich da quasi drauf setzen lassen auf einen völlig zugedröhnten Ferdinand Frey. Den sie damit irgendwie Drogen ausgeschaltet haben, irgendwie. Das war irgendwie alles so sehr extrem krampfhaft an Haaren herbeigezogen. Am Ende
Ja.
hat es irgendwie einen komischen Sinn ergeben, der aber irgendwie so aneinander getackert wirkte. Dass halt irgendwie so alle Story-Elemente dann irgendwo am Ende noch so halbwegs aufgelöst worden sind. Der Chef von der Firma, in der es gebrannt hat, der hat dann irgendwie noch, ich glaube, irgendwie Tuberkulose oder irgend so was gehabt, ne?
Ja, also irgendwie
Er hat
stirbt er bald.
Blut gehustet, also der hat halt irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie immer so rumgehustet und Und ja.
Ja, was ich noch ganz lustig fand, war das Nick Chiller Cameo. Ist dir das aufgefallen?
Nee, überhaupt nicht. Ich wüsste jetzt nicht mal, wovon du gerade redest.
Die haben ja dann, war ja diese Frau Tischendorf, die dann irgendwie in Hamburg Staatsanleihen verkauft hat. Und dann haben sie natürlich jemanden von der Mordkommission oder von der Polizei Hamburg angerufen. Und dann nimmt der eine so das Telefon ab und sagt, ah, okay, der Kollege aus Hamburg ist da, ein gewisser Chiller. Und dann nimmt die Kommissarin so das Telefon und der andere Kollege sagt, ja, aber der ist ganz schwer zu verstehen, der nuschelt so stark.
Ah, okay, das ist dann so Richtung Tatort dann,
Ja,
oder?
es war einfach so irgendwie, also entweder war es halt in Diss Richtung Til Schweiger, oder es war irgendwie, dass sie da jetzt irgendwie noch sowas aufgreifen im
Ah,
nächsten
okay.
Schweiger-Tatort,
Nee,
der ja auch eine Doppelfolge ist.
den habe ich überhaupt nicht kapiert, weil da bin ich wahrscheinlich auch dann eben in der ganzen Materie Tatort einfach noch nicht lang genug drin und bin da zu wenig Kenner, als dass ich den da halt
Ich habe das auch
kapiert hätte.
erst, ich habe auch drauf geachtet, weil das dann irgendwie die Bild aufgegriffen hat, darum ruft Nick Chiller im Polizeiruf an.
Ah, okay.
Also
Ja,
irgendwie werden
gut,
sie
Bild lese
wahrscheinlich
ich
das irgendwie
nicht.
aufgreifen im nächsten Nick Chiller-Tatort.
Ja, schauen wir mal.
Das fand ich sehr lustig und auch sehr, also sehr meta für einen Polizeiruf. Aber sonst war es halt einfach. Es ist einfach zu viel.
Also was mich auch total gestört hat, ist halt, dass irgendwie anscheinend Polizeibeamte der Kriminalpolizei ständig mit irgendwelchen Verdächtigen beziehungsweise Zeugen rumknutschen müssen.
Ja, das war.
Sei es jetzt eben der Drechsel mit dem Frey oder dann irgendwie die andere Kommissarin mit dem. Oh, helf mir kurz. Also mit dem
Öko-Typen. Ja, mit dem Sohn, der, mit dem Sohn von dem Sicherheitstypi.
Der Rheingold, also die Firma hieß ja Rheingold und dann auf einmal sind sie da irgendwie auf haufenweise Briefkastenfirmen gestoßen, die dann zum Beispiel Freier hießen oder dann eben andere Namen aus der nordischen Mythologie beziehungsweise eben aus dem Rheingold dann gehabt haben.
Oder sind die germanische,
ja genau, genau die germanischen Helden sagen da. Ja, und ach ja, genau, der Typ hieß nämlich Wagner.
Ah, okay.
Also Wagner, Rheingold, ne? Und dann eben auch diese ganze Nibelungenzeug
irgendwie. Ja, und auch, also man hätte nach meinem Geschmack dieses ganze Wende und Treuhand auch mal aufziehen können, aber das war einfach, man wollte einfach zu viel. Diese zwei Fälle, die dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen verbunden waren, die ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, also irgendwie, also es ist schon irgendwie aus dem Prokuristen, aber warum jetzt genau und überhaupt? Es war
halt echt total wirr und
auch die Dialoge. Manche Dialoge waren wirklich, da denkt man sich, wer nimmt sowas ab? Wie ging das? Sie wollte die wahre Geschichte erzählen und das wurde verhindert. Und dann sagt der Kommissar, aber was ist die wahre Geschichte? Und die Kommissarin, ja, das ist die Frage.
Ich denke, genau.
Sag mal, habt ihr seit 1995 kein Fernsehen mehr geschaut? Das ist einfach so offensichtlich Expositionsdialoge, dass es fast schon physisch wehtut, dazu zu hören.
Ja, also, das war halt, ja, wie gesagt, also, wie du schon eben gesagt hast, das ist alles irgendwie zu viel gewollt. Also ich meine vom Datum her, ne, ich meine, wir haben jetzt irgendwie, wir waren 25 Jahre oder so, ne?
Ja.
Nee, Quatsch. Doch, 25 Jahre Wende gefeiert und da musste natürlich irgendwas mit der Wende her. Ne?
Aber es war auch nicht so offensichtlich mit der Wende, also es war jetzt irgendwie kein Mauerschützenfall oder, da wurde halt irgendwie am Schluss gesagt, da war bei der Stasi und das war's aber auch schon.
Ja, und eben die Geschichte mit Zerf und der Treuhand.
Ja,
und aber das war halt alles so, mehr so ein Nebenschauplatz.
Genau.
Auch, dass sie dann eben noch so eben Akten hergezogen hatten, wo sie dann eben dem Wagner und dem anderen Typen da auf die Spur gekommen sind, was die da eigentlich verschleiern. Und ja, es war halt zu viel gewollt und irgendwie zu viel. Und selbst, die werden wahrscheinlich selber gemerkt haben, so, oh Gott, wir haben jetzt einfach zu viel Handlung in irgendwie zu wenig Zeit, da müssen wir einen Zweiteiler draus machen. Der dann geworden ist und selbst dafür war es halt immer noch zu viel, aber ich glaube, ein Dreiteiler davon, also den hätte ich mir dann echt auch nicht angeguckt.
Ne, ich glaube, das war schon als Zweiteiler konzipiert. Das ist ja nicht so einfach so, dass sie sagen, oh, wir haben jetzt so viel Handlung, jetzt machen wir einfach einen Zweiteiler draus. Sondern es wahrscheinlich war halt gesagt, okay, wir machen jetzt einen Polizeiruf-Zweiteiler damit, weil Silvester Groth jetzt aufhört als Jochen Drechsler.
Mhm.
Ja, und es halt auch zur Wende passt.
Möglich.
Aber dann haben wir uns wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben jetzt einen Zweiteiler, wir müssen jetzt sehr, sehr viel Handlung produzieren, weil sonst lohnt sich ja so ein Zweiteiler gar nicht.
Und dann eben sich total verschossen und verrannt irgendwie im Drehbuch schreiben, so, oh ja, und dann nehmen wir jetzt noch irgendwie den Vater noch mit rein, so vom Bukow, der muss auch
und
irgendwie
der
noch
der Stasi, und der war bei der Stasi.
Und der war bei der Stasi, weil ist ja Wende.
Ja.
Ne, genau.
Also es war,
und dann,
es war
irgendwie. Ah ja, genau, jetzt wisst ihr, wie der Prokurist dazu gepasst hat. Der hat ja die Olle der hatte ein Verhältnis mit der Frau des Juniorchefs. Der Juniorchef wusste das.
Okay.
So passte das zusammen und die müssen wohl vorneweg noch miteinander. Genau, und deswegen sind die zwei Kommissariate dann eben auch zusammengekommen, weil wohl der Prokuristentyp da irgendwie noch die Frau, also die Juniorchefin da angerufen hatte oder andersrum, sie hat ihn angerufen, ob sie sich mal nicht wieder mal treffen könnten und er wäre jetzt dann da und sie wäre dann da und hin und her. Genau, und deswegen hatten dann quasi so diese zwei unterschiedlichen Kommissariate eben die zwei Handys und die haben dann einfach mal durchgeklingelt und geguckt, wer da dann eigentlich am anderen Ende rangeht. Also am Anfang hatten die zwei Fälle eigentlich noch gar nichts miteinander zu tun.
Ja, es war einfach nicht schön.
Nee. Es war halt einfach zu viel und zu wirr.
Ja, deswegen sage ich, das wäre ein super Radio-Tatort gewesen. Das hätte man schön auf so drei Teile auswälzen können als Radiospiel. Da kann man sich auch besser auf die Handlung konzentrieren als bei so einem Fernsehen, wo noch mal ein bisschen Action passieren muss. Mhm. Warte kurz.
Da ist es, glaube ich, interessant. Da ging es, glaube ich, in der letzten Vrindheit mit Holgi und Frau Tobo drum, eben ums Schreiben. Und das fand ich ziemlich interessant, wo Alexandra dann halt meinte, so ja, also eigentlich so eine richtige Story fängst du halt eigentlich eher am Ende an, dass du deine Conclusion, so deine Auflösung hast. Und darauf basierend solltest du dann eigentlich deine Handlung drauf hinschreiben. Also ehrlich, bei dem Polizeiruf hatte ich so den Eindruck so, ja, die haben erstmal irgendwie alle Ideen zusammengeschmissen, haben dann geguckt, dass sie da irgendwas schreiben, und am Ende haben sie dann so, okay, wie kriegen wir das jetzt eigentlich so richtig zusammen?
Ja, also irgendwie so, okay, das muss am Schluss dabei rauskommen, und dann haben sich Drehbuchautoren Magdeburg und Drehbuchautoren Rostock in zwei getrennte Räume gesetzt und zwei getrennte Fälle geschrieben, die irgendwie auf den gleichen Ausgang hinaus müssen, und dann haben sie sich einmal getroffen, um die Drehbücher abzustimmen.
Ja, oder andersrum, das Ende stand halt nicht. Die haben irgendwie unabhängig voneinander ihre Fälle geschrieben, und dann haben sie sich mal auf dem Meeting, auf dem Kaffee zusammengesetzt und okay, wie kriegen wir das jetzt eigentlich zusammengetackert?
Genau. Mhm. Wie gesagt, Charlie Hübner mag ich sehr, deswegen ja, fand ich den Polizist nicht so schlecht.
Ja, der war halt nicht schlecht, aber war halt auch zu viel außenrum.
Ja, also schaut euch The Bank Lady an. Ich will immer The Bank Lady sagen, das heißt ja, Die Bank Lady ist ein deutscher Film. Der Wagner, den kennt man auch, das ist auch so ein Fernsehgesicht, der war lange der Chef bei der Küstenwache, bei dieser ZDF-Vorabendserie. Wenn man solche Sachen schaut, ich habe die früher mal sehr gerne geschaut mit meinem Vater.
Ich habe heute Morgen dann noch dem Darsteller von dem Ferdinand Frey nachgegoogelt, der auch ganz schön umtriebig ist und scheinbar auch in seinen Rollen sehr, sehr wandelbar.
Mhm, okay. Ja, also den das war auch so ein Charakterdarsteller, das würde ich ihm zutrauen.
Ja. Also das war schon echt gut.
Ja.
Ich meine, die anderen, die waren dann so mehr so Beiwerk. Ja, nächste Woche wird total interessant. Ich hab's ja schon gehört.
Hast du schon gesehen?
Gehört, weil die. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's mir im Kino angeschaut, weil ich es doch mal interessant fand, mal einen Tatort im Kino zu sehen. Und ja, über den Rest schweige ich mich an der Stelle mal noch aus. Episode und auch das Kinoerlebnis, weil ich glaube, da werden wir dann einfach im nächsten Tatort-Pessimisten dann mal gescheit drüber reden.
Wann der nächste ist? Am 7.
Sonntag?
Falke, genau. Verbrannt.
Genau, verbrannt. Und das wird, also wie gesagt, ich habe ihn schon gesehen, es wird, finde ich, sehr, sehr interessant.
Mit Wotan Wilke Möhring.
Mhm. Der den Falken spielt, also den Falke spielt.
Okay. Ja, wird interessant.
Finde ich schon.
Genau. Wir können uns ja euer Feedback zu diesem Polizeiruf schicken, wie ihr das fandet, ob ihr vielleicht da besser durchgekommen seid, ob ihr studierte Prokuristen seid und alles verstanden habt auf Anhieb, weil ihr das tagtäglich macht. Ich weiß gar nicht, gibt studierte Prokuristen bestimmt.
Ich glaube schon, also lernen muss man das auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, studieren weiß ich nicht. Also ich glaube, so ein BWL-Studium hilft da einem schon, oder?
Ja, glaube ich auch. Was ist noch? Ach so, der Feed. Wir werden den Feed umstellen, so dass es zwei Feeds geben wird in Zukunft, die auch auf der Seite verlinkt werden. Einen Tatort-Pessimisten-Solo-Feed, wenn ihr also nur die Tatort-Pessimisten haben wollt oder irgendwie Ordnung in eurem Podcatcher habt, dann könnt ihr einen Tatort-Pessimisten-Einzelfeed abonnieren ab der nächsten Folge. Oder ihr könnt einen Sammelfeed abonnieren, der ist wahrscheinlich dieser Feed sein wird. Also wenn ihr alle Sachen Kulturspezial, Kulturpessimisten und Tatort-Pessimisten haben wollt, dann bleibt einfach auf diesem Feed und es wird alles noch weiter reingespült bei euch, und sonst könnt ihr das in Zukunft auch einzeln abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, nicht beim Zuhören. Ich bedanke mich beim Stefan fürs Dasein.
Bitteschön. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit und
ja,
dann bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao.